Heute geht er, wie ihr da hinter mir seht, um das tatkräftig Vorangehen. Das ist ehrlich gesagt kein einfaches Thema oder war kein einfaches Thema für mich, aber ich bete ja immer, habe ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, über die Themen, über die ich predigen darf. Und sicher Anfang Jahr so habe ich gleich im Gebet 3 Themen bekommen. Und das erste war Zuversicht. Darüber habe ich im Februar gepredigt. Und das ist ja auch, wie soll ich sagen, ein einfaches, dankbares Thema. Und daran habe ich mich auch mit Freude herangemacht. Aber schon damals im Wissen und im Hinterkopf, dass dann im März ein ganz anderes Thema auf mich wartet, aber das war damals noch ziemlich weit weg. Aber die Zeit vergeht eben schnell und so musste ich mich halt in den letzten Tagen in dieses Thema hineinknien, aber immerhin ist mir dann die letzte Predigt in den Sinn gekommen mit der Zuversicht und da konnte ich mich mit voller Zuversicht und mit Gewissheit, dass Gott bei mir zur Seite steht, an die Aufgabe heranmachen. Nun, bevor wir einsteigen, möchte ich noch beten. Ja, himmlischer Vater, danke, dass wir hier heute Morgen versammelt sein dürfen, Herr, und vor deinen Thron kommen dürfen, Herr. Und ja, bist du jetzt mit jedem Einzelnen von uns und öffne du unsere Ohren und unsere Herzen, Herr, und sei du auch mit mir, damit ich wirklich kraftvoll am Wort dienen kann, Herr. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen und lobe und preise dich, Herr. Amen. Was heißt nun tatkräftiges Vorangehen? Sicher einmal, dass wir etwas machen, dass wir nicht stehen bleiben, sondern in Bewegung sind. Dass wir nicht tatenlos da sitzen und einfach nur warten und die Hände in den Schoß legen. Es bedeutet auch, dass wir mit Energie und mit Entschlossenheit an eine Sache rangehen und dabei nicht zögerlich sind. Wahrscheinlich lassen wir uns auch von anderen oder von den äußeren Umständen auch nicht so schnell aus der Ruhe, aus dem Konzept bringen. Aber wir sind Menschen, die nicht nur sündig, sondern auch höchst unzulänglich sind. Wir unterschätzen uns oder wir vielleicht häufig überschätzen uns, wir machen Fehleinschätzungen, irren und verirren uns. Und gerade deshalb ist es beim tatkräftigen Vorangehen so wichtig, dass wir das nicht auf uns allein gestellt tun, sondern dass wir uns gerade dann, wenn wir stark ins Handeln kommen oder kommen müssen, uns auf Gott abstützen, ihn um Weisheit bitten und auf ihn hören, denn er allein weiß, was für uns gut ist und was nicht. Und tatkräftig und entschlossen können wir nur dann vorangehen oder vor allem dann, wenn wir auch von der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges überzeugt sind und eben frei von Zweifeln sind. Aber nach welchen Kriterien entscheiden wir, ob ein Weg richtig oder falsch ist? Für uns Christen ist die Antwort klar. Das Wort Gottes gibt uns Auskunft darüber. Es ist unsere Wegleitung, unser Navi, unser Kompass und natürlich die persönliche Beziehung zu Gott im Gebet. Und es gehört eine ganz große Portion Demut dazu, dass ein eigene Handeln immer und immer wieder in Frage zu stellen. Bin ich wirklich noch auf Kurs? Habe ich mich nicht bereits verirrt oder im übertragenen Sinne verrannt? Wenn wir in die Welt hinausschauen oder auch in die Geschichtsbücher, so stellen wir schnell und immer wieder fest, dass die Welt voll von Menschen war und immer noch ist, die absolut überzeugt sind, dass das, was sie tun oder gemacht haben, das Richtige ist und dass sie auf dem richtigen Weg vorangehen. Menschen, denen Demut ein Fremdwort ist. Hitler, Mao, Pol Pot oder Stalin, aufgeführt in alphabetischer Reihenfolge und nicht nach der Zahl der Menschen, die ihr Leben wegen ihnen lassen mussten. Wir wissen nicht, ob es Momente im Leben dieser Leute gab, wo sie daran gezweifelt haben, ob sie wirklich noch richtig unterwegs sind. An ihren Taten gemessen können wir das bezweifeln, ob sie je zweifelten. Sie sind tatkräftig bis in den Untergang vorangegangen, entweder den eigenen oder den ihrer Untergebenen oder von beiden. In der 2. Chronik 20 berichtet uns die Bibel von König Josaphat, der sich in einer sehr schwierigen Situation befand. Es war sogar eine katastrophale Lage für Josaphat und das Volk von Juda. Und wir befinden uns im 9. Jahrhundert vor Christus und die nachbarschaftlichen Beziehungen im alten Israel waren ja nicht immer die besten. Es gab auch immer wieder Scharmützel und sogar Kriege. Aber die Meldung, die Josaphat diesmal erhält, hat eine ganz andere Dimension. Ammoniter, Moabiter und ein weiterer Volksstamm vom Gebirge Seir haben sich verbündet und ziehen nun gemeinsam mit ihren großen Armeen gegen Juda. Und die Chancen stehen, vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade gut. Menschlich gesehen ist die Lage eigentlich aussichtslos. Ich lese die Verse 1 bis 12 und das ist jetzt eine längere Passage. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran von jenseits des Toten Meeres aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hasezon Tamar, das ist in Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Kraft ist die Macht und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes gegeben, auf ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot, und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus und wir in unserer Not zu dir schreien, so wolltest du uns hören und helfen. Und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir, durch deren Land zu ziehen du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften, siehe, diese vergelten uns das damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Unser Gott willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Mit dieser Reaktion der hilfesuchenden und demütigen Hinwendung zu Gott verletzt Josaphat eigentlich ein Führungsprinzip, das in der Welt für viele Menschen in hohen Positionen fast sakrosankt ist. Es Man sollte niemals Schwäche zeigen, weil das kommt dann früher oder später, fällt das auf einem zurück. Aber er tut genau das. Zunächst ruft er einmal auch alle anderen um sich herum zum Beten auf. Und dann legt er für alle sichtbar und verständlich seine eigene Ohnmacht offen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Eine richtige Führungsposition in Anführungs- und Schlusszeichen würde sich wohl anders anhören. Die würde jetzt von einem gewaltigen Sieg fabulieren, den sie irgendwo in weiter Ferne sieht, oder erklären, dass der Weg zwar schwierig sei, aber dass man Schritt für Schritt jetzt vorangehen sollte. Josaphat tut nichts davon. Er ergreift zwar einerseits die Initiative und erklärt andererseits und gleichzeitig seinen Bankrott. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet, sagt er zu Gott. Das ist keine Schwäche, sondern das ist Demut. Und die steht nicht nur Königen im Alten Testament gut zu Gesicht. Solche Demut wünsche ich mir genauso für unsere heutigen Führungspersonen und wie sie mit den aktuellen Herausforderungen umgehen sollten. Was Josaphat in dieser Lage gemacht hat, ist tatkräftiges Vorangehen, allerdings ganz und gar nicht im herkömmlichen Sinn. Und das Ergebnis von Josaphats Gebet oder von ganz Juda ist eine besondere Antwort Gottes und ein Sieg, den man nur als Wunder bezeichnen kann. Das Volk erhält die Zusage, dass Gott sich um alles kümmern wird. Wir lesen das im Vers 17 dann. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hinzu und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Das ist zwar kein Aufruf zur völligen Passivität, das Volk soll ja hinzutreten, dann stehen bleiben und Gott quasi bei seinem Handeln zusehen. Und währenddessen wenden sich die feindlichen Heere gegeneinander und schalten sich gegenseitig aus. Was können wir für uns daraus lernen? Erstens sollten wir tatkräftiges Vorangehen nicht mit Aktionismus verwechseln. Und zweitens dürfen wir wissen, dass selbst wenn die Probleme sehr groß sind, Gott sich darum kümmert und dass er größer ist als jedes Problem, mit dem wir je zu tun haben werden. Vor über 40 Jahren gab es eine ziemlich provokative Werbekampagne, ich mache jetzt ein bisschen einen Cut, und zwar von der Schweizerischen Käseunion, die ist auch nicht mehr unter uns, die mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn es ums Handeln oder eben um tatkräftiges Vorangehen geht, statt ums Stehenbleiben. Ziel der Werbung war es damals, den offenbar etwas ins Stocken geratenen Absatz von Emmentaler Käse anzukurbeln. Und auf Plakaten, die überall zu finden waren, wurden wir in forschem Ton aufgefordert, endlich diesen Emmentaler Käse zu essen, statt nur darüber zu diskutieren. Die Werbekampagne lief unter dem Titel Essen statt Stürme. Ich weiß nicht, einige von euch werden sicher noch daran erinnern, also ich habe die nie vergessen. Aktion Essen statt Stürmen, dann gab es so verschiedene Plakate mit verschiedenen Texten dann im unteren Bereich. Das war eben 1983 war das. Ich habe das damals als eine saufreche Werbung empfunden, die mir nicht die Vorzüge des Produkts des Emmentalers, den ich eigentlich sowieso mag, näher bringen wollte, sondern mir sagte, hör endlich auf zu diskutieren, da herumzufassen und iss. Oder auf Berndeutsch gesagt, halt Schnur und friss endlich. Oder? Irgendwie so. Aber diese provokative Werbung damals den Absatz des Emmentalers erhöht hat oder nicht, das weiß ich nicht. Aber steht da hier, man soll nicht hier nicht weiter diskutieren, sondern eben essen. Aber ironischerweise oder vielleicht sogar beabsichtigt hat dann diese Werbung eine große Diskussion ausgelöst. Wer erinnert sich an diese Werbeplakate? Nochmal du, Maria. Also mir ist das, aha, das war das nicht gesamtschweizerisch. Ah, okay, gut, das ist gut. Ich war damals im Kanton Bern, oder? Alles, das weiß ich natürlich nicht, oder? Aber mir ist die also wirklich, kommt die immer wieder in den Sinn und muss ehrlich sagen, dass manches Mal wünschte ich mir auch, dass der Fokus ein wenig mehr auf dem Vorankommen, dem Handeln als dem Diskutieren läge. Und wenn mal unzählige, schier endlose Sitzungen in Arbeitsgruppen verbracht hat, weiß, was ich meine und kann ein Lied davon singen. Martin, wahrscheinlich auch, du auch, oder? Irgendwann kommt der Punkt, wo man wie auf einem der Plakate geschrieben schreien möchte, gibt es darüber jetzt noch etwas zu diskutieren? Können wir nicht endlich vorangehen, bitte? Ich will hier keinesfalls quasi die Ungeduld bewerben, denn wir wissen nicht nur, dass Geduld eine Geistesfrucht ist, sondern auch, dass Ungeduld eine Sünde ist. Und in 4. Mose 21 lesen wir, dass das Volk Israel ungeduldig wurde, weil sie einen Umweg wieder einmal machen mussten. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele, nicht der Magen oder der Gaumen, unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Sie wollten also diesen Umweg nicht machen. Sie waren ja schlussendlich, wissen wir, 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs für eine Distanz von etwa 300 Kilometer Luftlinie. Und das sollte man meinen, wäre eigentlich auch mit Kindern, Älteren, Kranken und dem ganzen Gepäck, das sie mitnehmen musste, wohl auch ein bisschen schneller möglich gewesen. Aber Israels Weg aus der Sklaverei in Ägypten durch die Wüste besteht leider aus ihrer Sicht vor allem aus Umwegen. Und sie wollten natürlich schneller ans Ziel kommen. Und ihre Ungeduld machte sie mürrisch, undankbar und rebellisch gegen Gott. Und diese hochmütige Gesinnung wurde bestraft, indem Gott eben die tödlichen Schlangen nicht daran hinderte, quasi ins Lager der Israeliten hineinzukommen. Genau gleich kann es sich auch heute in unserem Leben abwickeln, wenn wir zum Beispiel ein bestimmtes Ziel ungeduldig erreichen wollen und mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen. Oder anders gesagt, wenn wir zur Unzeit tatkräftig vorangehen wollen, wir ärgern uns dann, wenn unser Einsatz nicht zum erhofften Ziel führt und wir uns stattdessen in Geduld üben müssen, notgedrungenerweise. Der Ärger ist letztendlich Auflehnung gegen Gott, der uns das gewünschte Ziel eben nicht sofort erreichen lässt. Damit stehen wir vor der Herausforderung, herauszufinden, wann es Zeit zum Handeln und wann es Zeit zum Warten ist. In einer konkreten Situation eher wenig hilfreich ist dabei die Aussage in Prediger 3, dass alles seine Zeit habe. Ja schon, aber wann, was und wie genau? Bei allen wichtigen Entscheidungen oder Fragen des Lebens kommt es darauf an, selbstverständlich, dass wir das Richtige tun. Aber fast ebenso wichtig kommt es eben auf den richtigen Zeitpunkt an. Man muss eben merken, was jetzt dran ist und was eben allenfalls noch nicht dran ist. Und es gibt ja den Spruch, das Richtige zur falschen Zeit ist so falsch wie das Falsche zur richtigen Zeit. Und dann kann man auch noch das Falsche zur falschen Zeit machen. Ich möchte das an zwei Beispielen aus dem Alten Testament erläutern. Das erste können wir im Buch der Richter im Kapitel 5 nachlesen. Vor über 3000 Jahren war es in Israel. Das Volk hielt die Gebote wieder einmal nicht und sie taten, was böse war. In den Augen des Herrn steht es ja x-mal, glaube ich etwa 7-mal im Buch der Richter. Und sie wurden von den Kanaaniten beherrscht. Und nach 20 Jahren, waren also dann ziemlich geduldig, fingen die Israeliten an, endlich Gott um Hilfe zu bitten. Und der Herr erhörte ihre Gebete und wies die Prophetin Deborah an, ein Heer der Israeliten aufzustellen. Und sie sollten eben gegen die Kanaaniter dann kämpfen. Die Zeit drängt, aber die Verantwortlichen aus dem Stammesgebiet Ruben wollten erst einmal überlegen, beraten, Entschlüsse ganz in Ruhe fassen. In der Bibel heißt es, sie redet von schweren Herzenserwägungen. Dann ist aber die Schlacht geschlagen und es war ein großer Sieg für Israel, allerdings ohne Beteiligung der Rubeniten, die waren immer noch in ihren Herzenserwägungen. Und in der Bibel kommt ihre Zögerlichkeit nicht so gut weg. Sie hätten sich eigentlich eben besser in Bewegung gesetzt und wären vorangegangen. Das zweite Beispiel trug sich ca. 200 Jahre später zu, und es war eine ähnliche Situation, ein Kampf gegen die übermächtigen Philister stand bevor, und der Prophet Samuel hatte sich zum Opfern angekündigt, doch er kam nicht zu der Zeit, wo Saul ihn erwartet hatte. Und die ohnehin schon verängstigte Armee begann sich mehr und mehr zu zerstreuen. Da ergreift eben Saul die Initiative und verliert dadurch aber den Bestand seiner Dynastie. Was tat er? Und das können wir im 1. Samuel 13 nachlesen. Da sprach Saul, bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus, ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Milchmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden Philister zu mir nach Gilgal kommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht, David, wie wir wissen, dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Oft ist die Entscheidung zwischen Abwarten und Handeln eben nicht so einfach. Warten oder Handeln, und Saul hätte hier besser gewartet. Und es kommt natürlich auch noch darauf an, was man tut. Das zeigt das Beispiel Saul, der nicht nur die Geduld, obwohl er die Nerven verloren hat, tatkräftig und energisch voranging, sondern auch noch sündigte, indem er sich anmaßte, wie ein Priester das Opfer darzubringen. Er hat das Falsche zur falschen Zeit gemacht. Und wie gesagt, ist die Entscheidung zwischen Abwarten und Handeln nicht so einfach und euch fallen sicher auch spontan aus eurem Leben Situationen ein, wo im Nachhinein klar wird, im Nachhinein ist man immer gescheiter als vorher, hätte ich doch besser nur gewartet oder umgekehrt, hätte ich doch gehandelt, weil dann diese einmalige Situation sich dann nie mehr ergeben hat. Wie können wir also wissen, was gerade dran ist? Das heißt, das Richtige und zur richtigen Zeit. Und wenig überraschend finden wir die Antwort natürlich auch in der Bibel. Das Erste und Wichtigste ist das Beten. Das haben wir auch am Beispiel von König Josaphat gesehen. Aber trotzdem werden wir, kommen uns im Alltag dann immer wieder vielleicht sachliche Überlegungen in den Sinn, das eigene Bauchgefühl irgendwie, oder wir sprechen mit anderen Menschen über etwas, das uns beschäftigt, wo wir eben einen Entscheid treffen müssten, werden von ihnen beeinflusst, und die Frage stellt sich dann, wie wir das trainieren können, dass wir eben wirklich Gott um Rat fragen. Und da gibt es in Sprüche 16,3 etwas sehr Schönes, das ihr auch alle kennt: Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Und bei allen wichtigen Entscheiden können wir eben wirklich auf das, was hier hinter mir steht, bauen. Das ist eine Verheißung. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Darauf können wir bauen. Der zweite Punkt ist die Bereitschaft, Gottes Wille zu tun. Und wir können hier im Psalm 86,11 lesen: Wir weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Und drittens sollen wir nicht wie Saul in Panik verfallen. Gott hat jede Situation unter Kontrolle. Und ich muss nicht befürchten, dass Gott ohne mein Handeln vielleicht nicht zu seinem Ziel kommen könnte. Ich darf vertrauen, dass er Dinge eben fügt und mir Klarheit gibt. Und viertens, keine Furcht. Wenn uns die Situation zu schwierig, die Aufgabe zu groß erscheint, kann abwarten dann auch vielleicht ein Zeichen für Furcht sein. Aber Gott hat uns eben nicht einen Geist der Furchtsamkeit geben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Das steht im 2. Timotheus 1,7. Und zum Schluss auch noch die Erfahrung. Trotz allem wird es wahrscheinlich immer wieder vorkommen, zumindest bei mir, dass wir gerade im falschen Moment abwarten oder handeln. Aber auch da müssen wir uns keine Sorgen machen. Es gibt eine Lernkurve, und im Hebräer 5,14,6 steht: Die feste Speise ist aber für den Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir haben jetzt einige Aspekte des tatkräftigen Vorangehens oder auch des Abwartens angeschaut, und was für mich selbst ziemlich klar ist: Ich werde immer wieder falsch handeln, entweder tatkräftig vorangehen, wenn es nicht angesagt wird, oder abwarten, wenn Handeln angesagt wäre. Gott aber sieht unsere Herzenshaltung. Er sieht, dass wir es eigentlich vielleicht gut gemeint haben, aber schlussendlich eben doch falsch gehandelt haben. Und dazu passen zum Abschluss die Verse 23 und 24 aus Psalm 139. Erforsche mich, o Gott, erkenne mein Herz. Prüfe und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Amen.